Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Deswegen fand ich persönlich ein Konzert aus dem Jahr 2001 am schönsten. Da war ich in Berlin auf der Waldbühne und das war wunderbar. Ich habe die Band nie besser gesehen als da. Bono war in einer unglaublichen Form und hat die Leute wirklich angefasst und begeistert. Also er hat ein unglaubliches Charisma ausgestrahlt.
Ja, die Band, die hier auf der Suche ist immer noch, das ist U2. Unverkennbar, sofort zu erkennen am Sound. Peter, wie kommt das eigentlich?
Ja, einmal durch den Gitarristen, wirklich eine sehr solide Rhythmusgruppe und die Stimme von Bono eben. Also, aber ein Gesamtsound, der deutlich erkennbar ist. Also hier noch besonders, irgendwann in den nächsten Jahren wird es dann manchmal etwas schwieriger. Aber da kommen wir jetzt hin.
Genau, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil. Über U2 sprechen wir heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Hallo Peter.
Hallo Uke.
Eine Sache wollten wir noch mal kurz klarstellen. Im ersten Teil der Podcast-Folge über U2, da haben wir natürlich auch gesprochen über Sunday Bloody Sunday, den großen Hit von U2. Dabei wurde aber nicht so deutlich, das haben wir leider versäumt, klarzustellen, was damit genau gemeint war. Einige von euch haben uns geschrieben und gesagt, Mensch, klärt das doch nochmal, sagt das doch nochmal richtig, und dem kommen wir sehr gerne nach. Also vielen Dank für die Mails. Der sogenannte Bloody Sunday war eben kein Anschlag, schon gar keiner der IRA, sondern ein Angriff der britischen Armee in Derry auf Demonstranten im Jahr 1972. 13 Menschen starben damals und viele andere wurden verletzt. Dieser Angriff führte zu einer Eskalation des Nordirland-Konfliktes, der sich ja dann viele Jahre bis in die 80er Jahre hingezogen hat, eben auch mit vielen Anschlägen. Das Lied bezieht sich darauf, auf dieses Datum. Dennoch hat die Band ja immer betont, dass sie sich gegen Gewalt von welcher Seite auch immer einsetzt. Stichwort: This song is not a rebel song. Also das nochmal zur Klärung. Vielen Dank nochmal für die Mails. Das war wichtig. Wir haben im ersten Teil, viele haben das sicher auch schon gehört, gesprochen über U2. Und zwar die Anfangsjahre, kann man sagen, über diese große erste Zeit ab 1980 mit den ersten Alben, dann über The Unforgettable Fire 1984, den Live Aid Auftritt, den spektakulären und auch vielleicht ein bisschen verstörenden Auftritt damals. Peter war ja als Kommentator damals dabei. Und über das große, große, erfolgreiche Album The Joshua Tree 1987 mit den großen Hits, Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For und With or Without You und noch vielen anderen großartigen Songs. Wir haben so viel zu erzählen, dass wir zwei Teile gemacht haben über U2 bei dieser Podcast-Reihe. Und dieses ist eben der zweite Teil. Wer Lust hat, den ersten Teil zu hören, ist herzlich dazu eingeladen. Im zweiten Teil schließen wir jetzt aber an, bei U2 ganz typisch ist, dass auf ein Album eine große Tournee folgt. Und auf das Album 1987, The Joshua Tree, folgte eine große Tournee, auch eine große Einlassung in den USA, die auch filmisch begleitet wurde. Das gab dann nachher einen Konzertfilm, der hieß Rattle and Hum. Dieser Film, der damals weltweit in den Kinos läuft, ich habe den auch gesehen damals, zeigte die Band nicht nur auf der Bühne, sondern auch ganz viel in Kontakt in den USA. Irgendwie war das auch eine Reise, die, man hat das Gefühl, die irgendwie fällig war für U2 so ein bisschen, oder?
Ja, sie hatten also bei Joshua Tree andere amerikanische Musikstile, die Roots-Musik, die Wurzel der Musik aus den USA und aus Irland mitverarbeitet und wollten nun auf dem nächsten Album und auf dieser Live-Tournee Reverenz zeigen und haben dann eben Stücke auch gespielt, die unterschiedliche Stilarten hatten, auch mit anderen Künstlern. Zum Beispiel ein Duett mit B.B. King, der großen Blues Bluesgröße, einem der größten Bluesmusiker überhaupt, oder eine Referenz an Billie Holiday, Angel of Harlem, ein Lied über sie. Und allerdings ist dieses Album, das danach rausgekommen ist, und der Film Rattle and Hum, so diffus und eine Mixtur, dass man also auch nicht ganz sicher ist, ob das nun der richtige Weg war. Aber es hat der Band einfach genutzt, um ihre Liebe jetzt zu dieser neuen Musik und zu Amerika und dem Zwiespalt auch zu demonstrieren. Sie hatten Amerika auch kennengelernt, eben auf langen Fahrten während Joshua Tree, während der Tournee danach, sind sie im Bus durch die Lande gefahren, in so einem alten Country-Bus, wo also Country-Musiker rumfuhren, also mit edler Ausstattung, aber man hört immer dann Blues- und Country-Sender, während man da fuhr. Und da haben die so viel neue Musik kennengelernt, dass sie eindeutig ganz stark davon mit beeinflusst waren. Und haben auf einem Album zum Beispiel ein Stück hier drauf, auf Rattle and Hum, Silver and Gold. Das ist ein bluesiger Song, den Bono geschrieben hatte für Sun City, das Projekt von Steven Van Zandt. Das war, um gegen die Apartheid zu protestieren. Und das ist so eine Art Anti-Apartheid-Blues, den er schon da aufgenommen hatte, den er jetzt hier nochmal live auf der Tournee singt und der auch auf Rattle and Hum drauf ist. Oder eben All I Want Is You, eine wunderschöne Ballade. Also es gibt unterschiedliche Arten von Musiken, aber es ist nicht so, sagen wir mal, typisch U2. Danach hat die Band dann auch gesagt, das ist nicht der Weg.
Bevor wir auf diesen neuen Weg kommen, der wirklich auch eine ganze Zeit lang, also ein richtig neues Kapitel aufschlägt für U2, wollte ich nochmal eben ergänzen, auf dieser Rattle and Hum-Platte und in diesem Film ist auch zu sehen, dass sie ein paar Coverversionen spielen, also von All Along the Watchtower, genau, glaube ich, und von Helter Skelter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ein Beatles-Song vom weißen Album. Wie kam dir das damals vor? Hattest du das Gefühl, oh, was machen denn die irischen Jungs dann in Amerika? Oder hattest du das Gefühl, ich gebe mal gleich zwei Antworten zur Auswahl. Oder hattest du das Gefühl, ja, ist ganz gut, ne? Bisschen wie bei Günther Jauch. Hattest du das Gefühl, das passt irgendwie? Die und B.B. King zum Beispiel.
Ich war begeistert. Ich war natürlich begeistert, weil ich diese Art von Musik, Soul und Blues, liebte. Weil das mir immer bei U2 immer ein bisschen so gefehlt hatte. Aber gut, ich musste es bei U2 ja nicht suchen, weil ich kannte ja die Originale. Aber die Kombination B.B. King und U2, das war toll, das funktionierte und auch die Songs, die mehr eben aus ihrer eigenen Original-Stilart rausgingen, fand ich super. Also ich war von Rattle and Hum begeistert. Ich kannte aber einige, die sagten, nee, das ist uns jetzt zu weit.
Jetzt haben sie es übertrieben.
Genau, es geht zu weit weg von dem ursprünglichen U2-Sound und das finden wir nicht mehr so. Aber man merkt auch, so vielfältig ist dieses Album zwischen leichtem Gefühl, Spaß, Freude, aber auch wirklich Ernsthaftigkeit und einer Botschaft. Ja, das ist schon toll. Also ich war begeistert von dem Album.
Wenn man heute auf diesen Film guckt und auf diese Zeit, auch wir hatten ja schon gesagt, auch im ersten Teil, wie wichtig der Einfluss und da sagen wir mal so dieses visuelle Gegenüber von Anton Corbijn, dem Fotografen und späteren Filmemacher auch gewesen ist, also diese Schwarz-Weiß-Bilder, diese ernsten Männer, diese karge Landschaft, diese Art von Inszenierung. Also The Edge sagt in diversen Interviews, naja, wir galten schon zu dieser Zeit auch ein bisschen als die Band, die niemals lacht. Ist ein bisschen ja. Was ist es, ich meine, sie haben Spaß mit B.B. King und so, das hört man schon, aber ist ein bisschen was ist schon dran, oder?
Ja, so richtig für Ironie waren sie nicht bekannt. Also das ist schon wahr, die Leichtigkeit fehlt manchmal. Ne? Also das ist so ein, wenn man das ein Manko nennen kann, weil sie einfach immer mit ernsten Themen beladen waren, sagen einige. Einige sagen, das haben sie sich extra, um sich selbst wichtig zu machen, aufgehalst. Diese ganze Bedeutungslast, die sie auch in ihrer Musik und ihren Botschaften übertragen wollten. Aber ich habe das nicht so empfunden. Also ich fand das richtig, immer in dem Eindruck, in den Eindruck, den sie verbreiteten. Und die Anlässe waren ja auch berechtigt. Ich meine, Bürgerkriege, Gewalt, Hungersnot, mein Gott. Es ist doch besser, dass eine Band und ein Musiker darauf hinweist, als irgendwie nur im Luxushotel rumzuhängen. Das haben U2 sicherlich auch getan. Und sich zu sonnen oder sonst irgendwie in der Karibik rum abzuhängen. Also insofern, hier sind Leute wirklich gewesen, die sich engagiert haben, auch eben in ihren Aktivitäten außerhalb, in Organisationen, in NGOs und so weiter. Also denen kann ich das nicht vorwerfen, ganz ehrlich gesagt.
Bis heute ist auf der Homepage, ich habe mal nachgeguckt, von U2 zu sehen, also eine Liste der für die weltweiten Organisationen, für die sie sich engagieren, also für Greenpeace und für Amnesty International und diverse andere Dinge, eben auch zum Teil Bildungsprogramme und so weiter, Education-Geschichten.
Ja, Bono hat selbst sehr, sehr viele NGOs gegründet und die Organisation One, die gegen Hunger in der Welt kämpft, oder damals die Aktion gegen den für den Schuldenerlass der armen Länder und so weiter und so fort. Also aber auch die Förderung afrikanischer Wirtschaft, das hat er alles getan und klar.
Jetzt kommt es um diese Zeit, also Ende der 80er Jahre, dann Anfang der 90er kommt ein neues Album heraus, zu einem wirklichen Wendepunkt in der Bandgeschichte. Das ist eine ganz erstaunliche Nummer, finde ich.
Ja.
Die Band zieht nach Berlin.
Ja, also es ist so, dass die Band erstmal eine längere Pause gemacht hat. Also zwischen 88, das ist Redland Hum, und 91 erscheint das nächste Album. Ist schon eine ziemlich lange Zeit, aber sie gingen ja auch nach Redland Hum noch auf eine Tournee, die Lovetown Tournee. Und am Schluss der Tournee, da sagte Bono auf der Bühne mal ein Zitat, ja, das wäre jetzt das Ende von etwas. Also sie müssten sich neu wieder erfinden, was relativ überraschend war. Nach dem erfolgreichsten Album, das je gemacht wurde mit Joshua Tree, denkt man, wieso müssen die sich denn neu erfinden? Und das hatten sie ja aber eben schon mal getan, nach War 83, ne, wo die Plattenfirma überrascht war. So, das machten sie dann nochmal. Und besonders beeinflusst von The Edge, der sehr viel auch neuere Sounds hörte, Industrial Sounds, eben Dance Music, Computermusik, Techno, das hat ihn sehr beeinflusst und hat dann Bono auch überredet, der das auch spannend fand. Bono fand viele Sachen, die neu waren, immer spannend. Und die beiden anderen aber, Clayton und Mullen, waren erstmal strikt dagegen. Die waren eher traditionell, weiter auf dem normalen Weg zu gehen. Das war ihr Ding. Aber jedenfalls wurden sie überstimmt, überredet und sie gingen nach Berlin. Und auch eben aus politischen Gründen, weil sie dachten, da ist jetzt was entstanden, der eiserne Vorhang ist weg.
Genau, die Mauer war gefallen.
Deutschland vereint, das ist eine neue Atmosphäre, ein Aufbruch in eine neue Zeit, da müssen wir hin. Auch schon bewundernswert, zum ersten Mal weg aus Irland, um ein Album aufzunehmen. Das ist auch schon ein Schritt gewesen. Und es lief aber nicht so gut, denn sie gingen nach Berlin und kam dann, es war nur Winter, es war Herbst, es war schlechtes Wetter, es war kalt. Sie hatten ein Hotel in Ost-Berlin, das damals wohl auch noch nicht den Standard hatte. Also es waren keine Umstände, die sie richtig so, es war nicht gemütlich. Es war nicht
Berlin
wie zu Hause.
Berlin kann sehr hart sein zu dieser Zeit.
Genau. Und dann nahmen sie im Hansa-Studio auf, das legendäre Studio.
Also in dem Bowie aufgenommen hat.
Iggy Pop und Brian Eno. Und ja, es ist ja auch ein beeindruckendes Studio, aber der Hauptaufnahmesaal ist der alte Ballsaal, das war ein SS-Gebäude in der Nazi-Zeit. Und der Ballsaal war für die SS ein Feiersaal. Und in der Atmosphäre ein Album aufzunehmen, fanden sie dann auch nicht so richtig inspirierend. Und hat sich auch, sag mal, ein bisschen Beklemmt, also sagen wir mal so ein bisschen.
Aber ich finde die Platte toll. Ich
die ist ja gut geworden. Also. Aber da haben sie erstmal angefangen aufzunehmen und sind dann kurz vor Weihnachten sind sie dann von aus Berlin weg und wieder nach Irland. Und vieles, was sie in Berlin aufgenommen haben, ist dann einfach im Mülleimer gelandet.
Ach so.
Und es wurde dann, als Ino dann wieder dazu kam, Ino und Lenoir waren wieder dabei und Ino hat vieles dann also erstmal bearbeitet und aussortiert, weil sie dann in Irland auch noch folgenden Fehler gemacht haben. Sie wollten das verbessern und haben mit neuen Techniken, mit Multitrack-Techniken, also mit vielen Spuren. Damals gab es ja nur 24 Spur und dann konnte man die erweitern mit digitalen Rekordern zu 64 oder noch mehr Spuren. Und dann haben sie aufgenommen, was nur ging. Immer da noch was drauf, da noch was drauf. Und Ino ist zusammengebrochen und hat gesagt, ich meine, ich muss das erstmal alles hier klären und weglöschen, befreien von diesem Ganzen. Es war viel zu viel, was sie versuchten zu machen. Also da brauchten sie die Führung und das wirklich entkernt wurde wieder. Und dann kamen da interessante Sachen raus. Eine ganz, ganz andere Musik, aber auf einmal mit vielen Drumcomputern und Sequenzern. Und so hörte sich das dann an.
Zoo Station, das bezieht sich auf den Bahnhof Zoo, wenn ich das richtig verstehe. Da können wir gleich mal drüber reden. Mhm. In der Tat, das klingt, das ist auch U2.
Ja, es ist, man hört es dann nachher schon, aber ich war ehrlich gesagt sehr verstört, als ich das zum ersten Mal gehört habe damals. Aber es hat schon was.
Es hat schon Spannung. Dass er jetzt so viel von dem Geklingel und Gebrumme weggenommen hat, das kann ich eigentlich nicht hören.
Nee, genau, es ist immer noch viel da. Ne? Und aber es klingt schön in großen Räumen und sie haben auch wieder neue Techniken benutzt. Bono singt auf einmal anders. Bono singt manchmal, es wurde, wie nennt man das, Oktavdopplung gemacht. Also er sang die Stimme unten in der unteren Oktave und dann 8 Töne höher, also in der oberen Oktave gleichzeitig oder manchmal als Frage- und Antwortspiel. Also ein Sänger kann ja nicht gleichzeitig tief und hoch singen, aber so haben sie es gemacht. Mhm. Das war auch neu und spannend. Also das war eine Technik, die dazu kam. Und eben diese vielen metallenen Grooves und Sounds.
Das klingt so nach Einfluss der Neubauten ein bisschen, ne?
Ja, eindeutig.
Also dieser Groove natürlich.
Das war auch der Einfluss. Das war der Einfluss. Nick Cave, einstürzende Neubauten. Und sowas war wirklich dabei. Aber auch um mich zu vertrösten damals, als einer, der gerne die Traditionen auch liebte, da waren natürlich auch brillante Songs drauf, die an die größten von U2 überhaupt rankamen. One zum Beispiel. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Without, well, it's too late to es gibt ja kaum einen besseren Song, der auch in der Botschaft irgendwie die Einheit der Welt, die Liebe und die Hoffnung erklärt, wie dieser Song. Und der in jedem Konzert von U2 immer ein absolutes Highlight ist. Eine große Hymne, eben auch auf dieser Platte. Achtung, Baby, heißt sie.
Haben
ja
wir noch
auch
gar nicht gesagt, ja.
Nee. Und ich weiß nicht, wie die Engländer oder die Iren das dann sagen, Achtung Baby, aber Achtung Baby sagen wir mal. Und ein passender Titel.
One ist natürlich einer der tollsten Songs von U2, wenn man das gerne mag. Und das knüpft natürlich wirklich an The Joshua Tree, wenn man so will. Bei vielen anderen Songs von Achtung Baby war man irgendwie damals irritiert zumindest. Mhm. Und ich habe hier die Platte, meine eigene Platte in der Hand. Und da sind ja ganz viele Bilder drauf, so Grafiken, Fotos von denen. Und da fällt irgendwie auf, dass da nur ein Trabi mal drauf ist mit oder die S-Bahn in Berlin. Also es sind auch Fotos, die zum Teil eben in Berlin entstanden sind. Oder die sind verkleidet. Also auch dieser Look ist auf einmal was anderes. Also dieses strenge, man sagte fast alttestamentarische, was sie so hatten bei The Joshua Tree, das ist irgendwie weg.
Das war schon ein Aufbruch in eine neue Zeit, wo also auch Dance oder Disco oder Techno eben wichtig war. Und das haben sie in Berlin sicherlich auch gelernt. Das spürt man hier auf diesem Album, aber ich finde, da sind trotzdem noch verdammt viele gute Songs drauf. Also Even Better Than The Real Thing oder Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Mysterious Ways ist auch ein großer Song oder eine wunderbare Ballade, Love is Blindness. Sehr, sehr bewegend und spannende Sounds auch hier, dieser Synthesizer-Bass, der da gespielt wird.
Komplizierter Rhythmus.
Ja, ganz, irgendwie. Ganz toll. Pulsiert. Und ja, das hat auch was. Und nicht umsonst war der Erfolg ja überragend von dem Album, eines der bestverkauftesten U2-Alben. Und fast typisch ist auch noch ein Song drauf, The Fly. Und da zeigt sich auch Ironie. Da ist nämlich zu merken, dass hier parodiert wird. Also The Fly ist ein Lied über einen Rockstar, der The Fly genannt wird. Und Bono hat in den Live-Auftritten danach dann diese Sonnenbrille aufgesetzt, die rundum schwarz ist,
also große,
die rumgeht. Ja, genau. Das war seine Fly-Brille. Und er spielte dann in den Konzerten danach in Leder und mit der Brille diesen Pseudo, diesen Rockstar, der ein bisschen, der veralbert wird in dem Song. Das ist eine Ebene, die wir bei U2 auch noch nicht hatten.
Yeah.
Und insofern ist das hier auch ein bisschen wegweisend und hat sich dann auch in den Konzerten, in den Tourneen, die danach kamen, die ja riesig waren und auch große technische Inszenierungen waren, bewiesen, dass man das verbinden kann. Den alten Geist von U2 und auch diesen neuen.
Man muss so ein bisschen durch diese Kruste durch, habe ich das Gefühl, sich durchhören.
Ja.
Wie ist das damals angekommen? Also ich weiß, dass viele, also Freunde von mir und so, die haben damals gesagt, oh, das ist aber ein komisches Ding. Also die beinharten Fans dieser 80er Jahre U2-Band, die ein bisschen rebellisch war, ein bisschen düster, ein bisschen pathetisch war, die waren doch ein bisschen irritiert da,
ja,
oder?
Ja, in der Tat, aber offensichtlich nicht so lange, weil der Erfolg war riesig. Also dann noch der kommerzielle Erfolg, aber ich muss schon sagen, im Radio hat man dann schon überlegt, ja, welche Nummer spiele ich denn jetzt? Bei One musste man nicht nachdenken, aber bei anderen musste man, bei The Fly musste man schon sagen, kann ich das jetzt machen oder lieber nicht? Oder so. Also es war schon an der Kante, es war wirklich avantgardistisch. Es war eine neue Art Musik. Und ehrlich gesagt, ich habe den Mut bewundert von der Band. Ich habe mich erst gefragt, warum machen die das und sind so hyper erfolgreich und jetzt auf einmal, bong, so eine Kehrtwendung. Und ich muss sagen, Hochachtung, Hochachtung, Baby. Chances, you won't be denied. When my heart is where it's always been, my head is somewhere in between. Give me one more chance, let me be a lover tonight.
Aber das ist was die Band hat sie auch mal erreicht, was sie wollte, weil The Edge hat in den Interviews, die ich jetzt hier nachgelesen habe, in diesem YouTuber-YouTube-Buch, sagt er, also wir hatten damit unsere Palette und sowas wie so eine Farbpalette erweitert. Wir hatten irgendwie Möglichkeit zu spielen, Rollen einzunehmen. Wir konnten ironisch sein, wir konnten Quatsch machen, wir konnten irgendwie eine Pose einnehmen, wir konnten uns verkleiden, sowas. Das hatten sie, diese Möglichkeit hatten sie vorher irgendwie verspielt oder weggegeben oder so ähnlich. Und das ist natürlich für Künstler auf der Bühne ganz toll, das ist klar.
Und auf der Tournee danach haben sie das dann noch erweitert und das Spannende auch an U2 ist, ihre Tourneen heißen nicht immer so wie das Album davor. Bei Joshua Tree war es so, aber Redland Hum, das hieß Love Town, dann die Tournee. Und hier hieß es nicht die Achtung Baby Tournee, sondern The Zoo TV. Also Zoo hier wieder von Zoo Station. Und gleichzeitig wird er aber der Zoo gemeint, also der Zoo als Ort, wo ganz viele verschiedene Wesen zusammenkommen und TV, weil die ganze Show baute auf einer Parodie des neuen Medien, des Mediensystems, also des Fernsehens mit vielen News-Kanälen. Also da war auf der Bühne also viele Bildschirme zu sehen mit verschiedenen Filmeinspielungen und so. Es war ein wildes, flashendes Durcheinander, eben auch gedacht, eben als Kritik an der neuen Medienwelt. Und trotz mega erfolgreich geworden mit den Songs, aber gleichzeitig haben sie auf Tournee natürlich auch ihre alten Songs gespielt, aber haben dem Publikum erstmal natürlich auch was zugemutet mit ihren neuen Songs.
Also man muss ja wirklich sagen, das ist dann Anfang der 90er Jahre und U2 ist schon längst zu der Zeit die erfolgreichste oder eine der wirklich erfolgreichsten Bands, die nur noch in Stadien auftritt. Ja. Das ist so kriegte man U2 damals, ne? Also bis heute ja im Grunde genommen. Das hat ja dann irgendwie angehalten. Aber U2 haben trotzdem dann relativ schnell danach auch noch ein Album rausgehauen, möchte ich fast sagen. Ja. Das heißt, das hieß Zoo Roper.
Ja.
Das ist die Fortsetzung dieser Sache und finde ich nicht ganz so stark, oder?
Die Songs sind nicht so stark. Und es ist, sagen wir mal, nur eine Fortsetzung, auch sehr schnell gemacht, finde ich. Und es fehlt auch hier, sagen wir mal, die Leitung von Eno und Lenoir, weil die sind da, glaube ich, nicht mehr dabei. Es sind andere Produzenten. Das merkt man dann schon. Und das war dann nicht mehr so überzeugend. Ich meine, da sind zwar Songs drauf wie Lemon, der war auch ein sehr spannender Song. Da wieder geht's um Bonus Mutter. Dann ein Song, Stay Far Away So Close.
Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes.
Auch eine Musik für einen Wim Wenders-Film.
Ja, für den hat sie öfter schon Musik gemacht.
Genau. Da gab es auch auf der letzten Platte, Achtung Baby, ja auch einen Song.
Genau, ne? Till the End of the World.
Genau.
Das ist ja Bis ans Ende der Welt, ein Film, der damals leider überhaupt nicht erfolgreich war, aber tolle Musik hatte.
Ja, und dann gab es noch The First Time, einen schönen Song. Und The Flood war der Produzent, das war ein irischer Toningenieur ursprünglich, der also für Nick Cave gearbeitet hatte, der jetzt hier die Rolle des Produzenten übernahm. Und skurril ist ja die letzte Nummer, The Wanderer. Ein Song, den Bono auch erst selbst gesungen hat, aber dann gibt es eine Version, haben sie Johnny Cash singen lassen.
I went out walking through streets paved with gold. Lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering.
Ich finde, man hat das Gefühl, U2, also die haben jetzt ja auch diese Filmmusiken gemacht. Far Away So Close ist die Fortsetzung von Himmel über Berlin, ja, sozusagen die Fortsetzungsgeschichte der Engel, der auf die Erde gekommen ist in Berlin und dann eben weitere Abenteuer erlebt. Sein Kollegen, ja. Engel kommt ja noch dazu, und diese Geschichte mit Johnny Cash. Man hat so das Gefühl, die greifen aber auch hier mal eine Story und da mal ein Bild und da mal noch eine Filmsache. U2 machen viele verschiedene Sachen zu dieser Zeit.
Ja, aus vielen Einflüssen, also dann mal ein Buch gelesen, darüber mal geschrieben. Aber es führte auch damit zum nächsten Projekt. Denn das nächste Projekt hieß nicht U2, sondern Passengers. Original Soundtracks One. 95 erschienen, so zwei Jahre nach Zuropa. Und war eine Mischung aus Filmmusiken, Instrumentals, aus verschiedenen Dingen. Ein bisschen verwirrend. Deswegen erschien es auch nicht unter dem Namen U2. Aber herausstach natürlich eine Aufnahme zusammen mit Luciano Pavarotti. Und das ist der Song, der wirklich in Erinnerung ist. Miss Sarajevo. Und das ist ja auch ein bitterernster Inhalt hier. Da geht's natürlich um die Gräueltaten in Bosnien, im Krieg, im jugoslawischen Bürgerkrieg und in Bosnien. Das ist der Song, darum ging es da. Und den hat er dann auch, haben U2 dann auch in Sarajevo aufgeführt. Und das war schon, glaube ich, sagt Bono damals, eines der absolut berührendsten Konzerte, die er je singen musste, ehrlich gesagt, weil er hatte versprochen, da hinzukommen, und Frauen kamen, die dann praktisch gelitten hatten, deren Kinder ermordet worden waren, und waren mit auf der Bühne. Also ein sehr, sehr bewegender Moment.
Is there a time to walk for cover? A time
for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Surreal in her crown.
Das ist also ein Song, der auch weltweit berühmt wurde mit Pavarotti. Und übrigens hat Bono, wenn er das dann ein Konzert gesungen hat, dann immer versucht und auch ist ihm gelungen, den Part von Pavarotti zu singen. Was ja schon mal eine Anforderung ist.
Ich habe in der Tat auch bewegende Erinnerungen gelesen an diesen Auftritt und eben auch die Erinnerung daran, dass Leute sagten, ab diesem Moment war der Krieg für sie zu Ende, als U2 sozusagen dieses Versprechen eingelöst hatten oder eben The Edge und Bono und mit diesem Song dort aufzutreten.
Ja.
Sehr bewegend, sehr engagiert immer noch. Da ist dann nichts von Ironie zu spüren, finde ich, gar nichts.
Nee. Aber dann ging es weiter mit dem nächsten Album, 97. Es dauerte also immer wieder mal 2 Jahre durch Tourneen oder auch eben die Produktionszeiten wurden ja nicht kürzer. Ein Album mit dem einfachen Namen Pop und das Album diesmal produziert von britischen Dancefloor-Produzenten, also Nellie Hooper und Howie B., die Soul to Soul zu einem großen Erfolg gemacht hatten mit ihren Mixen. Und die standen nun dahinter. Also es war aber auch keine klar führende Hand zu spüren. Und es war ein Album, das auch sehr, sehr gemischt eigentlich war mit vielen Elementen. Aber immer noch ziemlich erfolgreich. Also,
hören wir mal rein bei Staring at the Sun.
Ja, das ist für mich der einzige richtig herausragende gute Song, ehrlich gesagt.
Summer stretching on the grass. Summer dresses pass. In the shade of a willow tree. Creeps a crawling over me and over you. Stuck together with God's glue. It's gonna get stickier. Two's been around hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think it all. I'm not the only one.
Ich weiß, ich habe es eben auch nachgelesen, dass Larry Mullen wahnsinnig unzufrieden war mit dieser Platte. Er hat gesagt, das ist das teuerste Demo, das es je gegeben hat.
Ja, also, das war schon komisch, weil die Lead-Single war Discotheque, allein so ein Songtitel. Und der knallte dann auch wie so eine Techno-Nummer daher in verschiedenen Mixen. Mofo war ein interessanter Song, weil er auch wieder, es ging wieder um die Mutter, auch hier wieder die Rolle der Mutter oder das, was sie durch ihren frühen Tod auch geschafft hat, eben Bono zu einer Persönlichkeit zu machen. Er sagt selbst, dass er davon sehr betroffen war, aber auch irgendwo dann am Ende viel reifer geworden ist, viel früher. Dass aber immer noch diesen Verlust spürt. Also, aber insgesamt ist das Album eben so wie die BBC. Die Briten können es ja wunderbar sagen. Dann 2018 gesagt hat, dieses Album Pop, das käme auf die Liste von den berühmten Alben, die nicht keiner mehr anhört. Haben Sie nicht Unrecht, weil ehrlich gesagt, das ist kein Album, das man sich gerne wieder rausholt und durchhört.
Aber das ist ja für U2-Fans ist es ja eine lange Durststrecke dann schon gewesen, oder? Wenn man überlegt,
bis 97 und dann kam noch auf Tourneen, muss ich aber sagen, wird das dann alles wieder ein bisschen besänftigt, weil ich war auf dieser Pop-Tournee, die hieß dann Pop-Mart. Das war wie so ein Warenhaus. Da sollte also der Consumerism, also die Konsumsucht der Menschen karikiert werden. Auch wieder Parodie und Ironie hier. Mit einem riesigen Bühnenbild, einem Aufwand ohne Ende. Also mit verschiedenen Verkaufsständen und Verkaufsvideos, die dann da zu sehen waren. In dieser Live-Show in Deutschland war die auch zu Gast. In Hannover habe ich es gesehen, auf dem Messegelände. Ich weiß nicht, wie viel zu 60.000, 70.000 Zuschauer und man war weit weg, deswegen konnte man nur was sehen, weil die Bühne eben so riesig war und eben Videowände da waren, aber nah an den Künstler kam man nicht ran, dann waren natürlich so Laufstege, dass er ein bisschen näher kam, aber man hatte wirklich hart was durchzustehen, um die neuen Stücke zu überstehen, weil also erst als es dann in die älteren Bereiche kam, wo dann also Songs von Joshua Tree oder von den anderen Alben, da merkte man richtig, wie das Publikum aufatmete. Und insofern war es ein großer Erfolg, aber ehrlich gesagt, diese Massenkonzerte, das war nicht mein persönliches Ding, aber mein Gott, U2 waren insofern immer sehr erfolgreich und haben trotzdem ihr Publikum befriedigt, auch mit diesen extravaganten Tourneen. Ich meine, man muss bedenken, warum machen die das? Die müssen das doch gar nicht. Das kostet ein Heidengeld, das auf die Bühne zu stellen. Allein die Bühnen mussten mit extra Flugzeugen, mit extra Airbus wurde das von einem Ort zum nächsten geflogen, mit 72 Trucks, ich habe so eine Aufstellung gesehen, Wahnsinn. 500 Mitarbeitern, 250 Festen und über 200, die vor Ort dann angeheuert wurden zum Aufbauen. Und das alles kostet ein Heidengeld, dass diese Tourneen auch nicht unbedingt so viel eingebracht haben. Also, denn die Kosten werden ja immer abgewogen dann dagegen. Ja, Hochachtung auch dafür. Also,
ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich hoffe, das stimmt, dass es zu U2 gehört. Ich glaube, ein Interview mit The Edge, der irgendwie mitbekam, was die Produktion kostet und ab wann man verdient. Und ab der Hälfte der Tournee erst fing das Verdienen an, weil vorher waren nur die Kosten wieder drin. Also eine zweijährige Welttournee, ein Jahr für die Kosten, ein Jahr für den Verdienst.
Und das mussten sie auch deswegen machen. Sie gingen also auch zum Beispiel ging nach Südamerika, spielte in Brasilien, in Rio und so weiter, wo eben diese Musik noch viel erfolgreicher war als in Europa und in den USA. Die Brasilianer hatten irgendwie einen Nerv dafür. Also Discotec war da ein Top-Hit und der Erfolg war umso größer. Deswegen war auch die Kritik, lief die Bono und den anderen den Rücken runter, weil sie sagten, also Gott, was meint ihr denn eigentlich? Wir sind da mörder erfolgreich und die Tournee hat so viele Zuschauer. Was soll die Kritik? Aber irgendwo selbst waren sie schon nicht voll zufrieden mit der Art Richtung, die sie da eingenommen hatten.
Ja, und dann gibt es neben einem Filmprojekt nochmal einen Wim Wenders-Film, der auch als nicht besonders, der ist hübsch, aber wie oft sind die Bilder schön, aber der Film selbst funktioniert als Geschichte überhaupt gar nicht. Da haben sie nochmal die Musik dafür gemacht, der heißt The Million Dollar Hotel aus dem Jahr 2000. Ich glaube, eine wirklich richtige Freundschaft gibt es mit Wim Wenders, also eine enge Verbindung sehr, sehr eng. Schon seit vielen Jahren.
Ja.
Und da kommt im Jahr 2000 ein Album raus, das heißt All You Can't Leave Behind. Und das ist ein wunderbares Album. Ein ganz, ich will gar nicht sagen entspanntes, aber ein melodiöses Album. Wunderbar, vielleicht auch ein bisschen abgespeckt von der Produktion her. Ich hatte das Gefühl, da sind wirkliche Songschreiber, Künstler am Werk. Das hat Spaß gemacht irgendwie.
Es war wirklich eine solche Erleuchtung, das wieder zu hören. Eine Rückkehr und nicht ganz überraschend, die Produzenten wieder Brian Eno und Daniel Lanois, die offensichtlich das beste Händchen für diese Band haben. Und ganz großartige Songs drauf, also ganz, ganz fantastisch. I never thought you Und natürlich der größte Hit war Beautiful Day. Und die Grammys, die purzelten schon wieder. Ne? Also Achtung Baby hat da auch viele Grammys gewonnen. Aber eben hier gab es ganz, ganz viele wieder. Ich glaube, insgesamt haben die 22 Grammys. Keine Band hat, glaube ich, mehr oder wenige.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Ich war bei der Grammy-Verleihung, wo sie den Preis bekommen haben, und da haben sie auch Beautiful Day aufgeführt in Los Angeles. Das war dann im 2001, 2000 ist es erschienen, 2001 bei den Grammys. Und das war toll. Es war also ein Triumph für U2, eindeutig. Also gegenüber anderen großen Namen haben sie da schwer abgeräumt, waren knallhart auf der Bühne, spielten das wirklich toll. Und auf dem Album sind aber auch so sensible Songs drauf, wie dieser hier, wie In a Little While oder Walk On. Aber In a Little While hat eine besondere Bedeutung, weil im Jahr darauf, kurz nachdem die Platte erschienen war, starb Joey Ramone. Ein Mann, der Bono stark beeinflusst hatte.
Also von den Ramones.
Ramones, der Sänger, ja. Der Sänger, die hatten die U2s, als sie noch ganz, ganz am Anfang waren, hatten sie sich ein Ramones-Konzert angeschaut in Dublin und waren schwer beeindruckt. Und es war immer so eine große Figur für Bono.
If I crawl, if I come crawling home, will you be there?
Eigenartigerweise hat er sich diesen Song angehört, um dabei zu sterben. Das klingt ein bisschen makaber.
Joey Ramone.
In a Little While. Der lief, und das wurde bestätigt von der Familie und von anderen Quellen, dass das wirklich stimmt. Er wollte diesen Song hören. Der hatte für ihn eine große, auch, sagen wir mal, wunderbar erleichternde Bedeutung. Er litt unter Lymphdrüsenkrebs, also war unheilbar krank und starb im Alter von 49. Und deswegen hat auch später dann auch mal Bono einen Song von ihm aufgenommen. Und das hat ihn sicher sehr bewegt, auch dass der nun diesen Song auch noch hört. In a brand name.
Das sind verblüffende Wechselwirkungen, die es dann doch gibt, irgendwie mit der Pop- und Rockmusikgeschichte, finde ich.
Und was auch noch auffällt, ist, dass wieder auf normale Instrumente, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Instrumente zurückgegriffen wird. Also Klavier betont, zum Beispiel dieses Stuck, ist so Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Es ist also Klavierbetonung, Gitarre. Und nach dem, was man da in den letzten Platten gehört hatte, ist das schon was anderes. Also es ist wirklich eine Rückkehr, die aber nicht nach hinten geht, sondern sie passte genau in die Zeit. Sie fasste auch zusammen, was in England in den 90er Jahren mit den Britpop-Bands passiert war, die ja auch mehr in der Vergangenheit inspiriert waren mit Beatles, Kings oder U2 in den frühen Stadien. Und das hat U2 mit diesem wunderschönen Album wieder zusammengefasst und zurückgeholt. Ganz schön.
Irgendwie haben die den Dreh wieder gefunden. Ich wollte eine Frage noch stellen. bei diesen Ausflügen auch zu Dancefloor-Geschichten oder diesen Techno-Anklängen, haben da nicht, sagen wir mal, Adam Clayton und Larry Mullen womöglich gesagt, ihr braucht uns ja gar nicht mehr? Könnte man sich ja vorstellen.
Ja, manches wurde auch ohne sie aufgenommen. Das ist schon richtig, denn man kann ja programmieren, Schlagzeug oder auch einen Synthi-Bass. Da brauchst du ja den Bassisten nicht dabei. Und zum Beispiel Larry Mullen war eine Zeit lang auch verletzt, hatte eine Bandscheibenoperation oder irgendwas. Und da wurde dann weitergearbeitet einfach. Und er musste es dann nachher nachspielen, was dann die Programmierer sich ausgedacht hatten. Da war er nicht erfreut, glaube ich. Die waren nicht so begeistert. Aber sie haben schon eingesehen, dass es schon interessant ist, was sie da machten. Aber richtig begeistert waren sie nicht.
U2 ist da konsequent den Weg weitergegangen. 2004 erscheint dann noch ein Album, das heißt, es hat den schrägen Titel How to Dismantle an Atomic Bomb.
Ja.
Großer Hit Vertigo drauf, zum Beispiel.
Ja, ein ganz, ganz großer Song und auch hat dann auch wieder Grammys gewonnen. Also insgesamt hat die Platte, die man denkt gar nicht so spektakulär ist, hat 8 Grammys gewonnen. Also in 2 verschiedenen Jahren, 2005 und 2006. Und unter anderem Vertigo als Song of the Year, Record of the Year.
Hast du auch gefunden, dass da so ein paar Anklänge sind an so einer Art Strawberry Fields Produktion? Ich hatte das Gefühl bei Original of the Species, das klingt ja wie aus Abbey Road oder aus dieser späten Beatles-Phase irgendwie.
Große Einflüsse immer gewesen und hier haben sie es auch produktionstechnisch auch übernommen, einiges, das ist richtig. Produzent war diesmal Steve Lillywhite wieder, der die ersten 3 Alben von U2 produziert hatte und immer mal geholt wurde, wenn Not am Mann war.
Wenn es klemmte,
wenn man den Termin nicht einhalten konnte oder so. Also auch bei Joshua Tree, da liefen ihnen die Zeiten weg und dann musste Lillywhite geholt werden und hat mehrere Songs gemischt. Das fanden Eno und Lenoir nicht so toll, weil es einfach schneller ging mit ihm. Und das sagte Lillywhite, sagte ihnen dann auch folgenden großartigen Satz. Er sagte: Ihr Idioten, nachdem er sie im Konzert gesehen hatte, warum geht ihr nicht erstmal ein halbes Jahr auf Tournee, übt die Songs und spielt die Songs live und geht dann ins Studio? Dann knacken sie wirklich, dann funktionieren sie. Ihr macht's immer umgekehrt und ich hab dann die Arbeit. Und das fand ich einen großartigen Satz.
Nachvollziehbar, ja. Klar.
Ja, aber bei diesem Album hat's auch funktioniert. Ein bisschen härterer Klang hin und da, ne? Aber auch City of Blinding Lights, sehr, sehr klasse Nummer, sehr, sehr schön. Die auch live ganz, ganz toll ankamen.
The more you see, the less you know. The less you find out as you go. I knew much more then than I do now. Neon hot day glow eyes. City lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us.
Und auch hier wieder Tournee, ein Riesenerfolg und das war wirklich die Basis eben, dass auch Teile der neuen Songs auch live sehr gut kamen. Wenn die Alben nicht so gut waren, dann wurden die Songs auch nicht live nicht so lange gespielt. Aber hier waren einige dabei, die auch die länger im Repertoire waren. Ja, genau.
Aber ich meine, das ist ja auch gar nicht so eine einfache Sache. Ich meine, wir reden über eine ganz lange Bandgeschichte und wir reden über sehr, sehr erfolgreiche Sachen. Das ist ja fast, was man vielleicht beim Paul McCartney-Konzert, würde man immer auch ein paar großartige Beatles-Nummern erwarten und natürlich auch von seiner neuen Platte vermutlich, aber man man wartet schon auf die Beatles-Nummern. Ja, das ist ganz normal als Fan, oder?
Es ist ja auch ganz normal. Und man darf die Fans auch nicht dann so überfordern und dann nur neue Sachen spielen oder so. Das haben sie ja auch nicht getan. Und insofern haben sie auch, als sie 2017 sind sie auf eine 30 Jahre Jubiläumstournee von Joshua Tree gegangen. Kürzlich erst. Und da denkt man natürlich, da haben sie zum ersten Mal das ganze Album gespielt. Also alle Songs. Einige hatten sie ja nie live gespielt. Haben aber dann davon abgesehen, sagen wir mal, Teil 1 des Konzerts nur das Album, Teil 2 die älteren Songs oder andere Songs. Haben sie nicht gemacht, weil dynamisch ist und dramaturgisch ist es einfach besser, mit einem Knaller anzufangen, dann das Album durchzuspielen und dann wieder es zu mischen.
Wir sprechen heute über U2 bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir sprechen über eine lange Bandgeschichte und die ist auch dann noch nicht zu Ende. Es kommen dann noch mindestens 3 Alben, über die wir sprechen könnten. Das nächste ist 2009 rausgekommen, No Line on the Horizon. Das ist nicht so rund, so schön. Irgendwie hat es mich nicht gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwann mal so ein bisschen U2-Müdigkeit ist. Die setzt ja auch mal so ein bisschen ein zwischendurch. Das, bei dir auch eigentlich oder nicht?
Das war also wirklich nicht mehr so. Ich konnte mich ehrlich gesagt kaum an das Album erinnern. Hab's jetzt natürlich in der Vorbereitung nochmal angehört und dachte, ja, ich habe einen einzigen Song mir daraus gepickt, Magnificent. Und das ist der einzige. Und das liegt auch daran, es war eine auch von verschiedenen Produzenten bearbeitet. Mal ein paar Songs von Eno und Lenoir. Es waren auch viele ältere Sachen drauf, die schon mal angefangen wurden und dann nicht auf das vorige Album kamen. Die wurden jetzt rausgeholt und wieder neu bearbeitet. Es war irgendwie eine komische Mischung und es lag auch daran, auch die Entstehungsgeschichte des Albums ist seltsam. Es fing in Fes an, in Marokko. Da haben sie gedacht, jetzt gehen wir mal dahin, wollen mal da aufnehmen. Südfrankreich reichte ihnen nicht, wo sie mittlerweile hatten sie alle Häuser in Südfrankreich, um nah beieinander zu sein, immer die 4 nebeneinander und haben dann gesagt, ja, Marokko. Und dann sind sie ein paar Monate in Marokko gewesen, haben dort aufgenommen. Das heißt ja immer, da gibt's ja nicht ein Studio, da schleppst du dieses ganze Equipment. Alles wird dahin gekarrt mit einem Mörderaufwand. Und das Ergebnis war mau, sagt mal so. Später wurde fast alles weggeschmissen, was da aufgenommen wurde. Und es wurde dann in anderen Studios wieder in Irland oder Südfrankreich neu aufgenommen. Und ja, das ist so das Dilemma, wenn da zu viel wieder gemacht wird, auch zu viel Zeit war. Also es kamen zu viele Sachen zusammen, auch Ablenkungen. Man muss ja bedenken, 2009 kam das Album raus. In den Jahren davor war Bono ja sehr aktiv, sagen wir mal eher als Staatsmann. Bono war eingeladen mit Bob Geldof zu den G8, G7 Gipfeln, sprach für seine NGOs, für seine Aktivitäten für Afrika, gegen die Hungersnot, für Schuldenerlass. Das alles kam in der Zeit. Termine bei Clinton, Bush Jr., beim Papst, den er 2005 besuchte. Das war noch der alte Johannes Paul und der zweite. Und es waren also ganz viele Ablenkungen positiver Art, aber die natürlich von der Arbeit der Band ablenkten und auch Zeitnahmen ganz einfach. Also vieles entstand dann auch ohne Bono, der dann kam und dann die Texte veränderte, je nachdem wie die politische und andere Entwicklung war. Das machte er gerne. Also insofern ist das so eine zwiespältige Sache. Die Aktivitäten 2005 war ja natürlich auch Live Aid 20.
Ja, Live Aid 20,
eröffnet
haben mit Paul McCartney.
Mit Paul McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gespielt. Also da spielten sie auch eine Rolle in der Vorbereitung dafür. Also Aktivitäten, die von der Musik ein wenig wegführten. Und irgendwie spürt man es bei diesem Album, das ja auch einen seltsamen Titel hat. No Line on the Horizon. Also ein schöner Song ist noch, den hätte ich beinahe vergessen. Cedars of Lebanon.
Yesterday I spent asleep. Woke up in my clothes in a dirty heap. Spent the night trying to make a deadline. Squeezing complicated lives into a simple headline. I have your face in an old Polaroid. Tidying the children's clothes and toys. You're smiling back at me. I took the photo from the fridge.
Eine Reverenz an den Libanon und an die Menschen, die dort leben.
Und nach diesem offenbar ja nicht so funktionierenden Album No Line on the Horizon 2009 gab es eine Welttournee, die auch, glaube ich, als Live-Album noch erschienen ist danach.
Ja, und diverse Live-Alben und Videos war, also und Filme. Die nächste Tournee hieß auch nicht wie das Album davor, sondern hieß 360 Grad Tournee, also 360 Degrees. Und war ein Bombenerfolg und 360 Grad, weil die Bühne war kreisrund und darüber thronte ein gigantisches Wesen, Science Fiction irgendwo, ein riesiger Käfer mit vier Beinen, manche sagten eine Klaue, also bedrohlich sah das aus, absolut eindrucksvoll, machte sich wunderbar in riesigen Stadien und auf riesigen Flächen. Das ist also das Geheimnis gewesen. Viele dieser Tourneen sind auch so spektakulär, weil eben das Setting, die Bühne so spektakulär war. Ja, da haben sie dann, sie kamen dann aus den Beinen raus. Sie haben also immer viele Ideen. Und das Ganze ist so, dass manchmal auch diese Masse von Bühnendingen, die auf der Bühne stattfinden, die Musik ein bisschen totschlägt. Deswegen fand ich persönlich ein Konzert aus dem Jahr 2001 am schönsten. Da war ich in Berlin auf der Waldbühne. Das war eine Tournee, die hieß die Elevation Tour. Und da wurde ohne großen Bombast gespielt. Ohne riesige Zutaten, nur ein Laufsteg, der ins Publikum reinging. Und das war wunderbar. Ich habe die Band nie besser gesehen als da. Also die haben gespielt wie die Götter und Bono war in einer unglaublichen Form und hat die Leute wirklich angefasst und begeistert. Also hat ein unglaubliches Charisma ausgestrahlt. Das war 2001. Wir sind jetzt hier bei 2010, 11 ging diese Tournee 360 Grad auf die Bühne durch die Welt. Es waren, glaube ich, in zwei Staffeln gingen sie, glaube ich, bis 2013 oder danach nochmal auf die Bühne. Musste sich natürlich auch rentieren, wie du ja vorhin gesagt hast.
Ja, das ist dann schon verrückt, in so einer großen Produktion. Mhm. Ja, da haben sie natürlich den Leuten auch wirklich, was sie ihnen bieten, aber ohne, dass sie alles erklären, oder? Ist das nicht auch ein bisschen der klügere Schachzug, als zu sagen, Mensch, wir machen also ein bisschen wie bei Pink Floyd, The Wall, das bedeutet Folgendes und das will ich damit sagen oder so. Es wird ja nicht alles erklärt, oder?
Ja, das ist auch das Gute. In der Musik ist ja auch nicht alles erklärt. Auch in den Songs, die ja oft, sagen wir mal, vieldeutig sind. Die handeln davon zwar, aber man kann es auch anders interpretieren. Sie sind vielseitig interpretierbar und so finde ich auch den Bühnenauftritt richtig, weil der soll Gefühl, Emotion verbreiten und nicht unbedingt immer irgendwie ein Plakativ, eine große Aussage.
Zwei Alben kommen dann noch bis heute. Und zwar, ich sage das auch so zusammen, weil das auch so ein bisschen so ein Doppelpack ist, obwohl sie durchaus unterschiedlich sind. Das eine ist ein Album 2014, Songs of Innocence und 2017 Songs of Experience. Und der Titel geht offenbar auf ein Gedicht, das eben diese beiden Elemente enthält, von William Blake zurück.
Ja, ich weiß nicht, der Inhalt der Songs haben nichts mit William Blake zu tun, aber allgemein sagte Bono, die Inhalte seien sehr persönlich. Es ging also auch um den Tod seines Vaters und es ging also auch um Liebe, die Liebe zu seiner Frau, die durch viele Krisen gegangen ist, sagt er. Aber es ist aber auch wieder ein Werk, das jahrelang dauerte. Also man fing praktisch 2010, 2011 schon an, produzierte mit dem modischen Produzenten Danger Mouse, der ja mit Gorillaz und mit vielen anderen Projekten gearbeitet hatte, der praktisch jemand war, Brian Burton heißt er, der angesagt war als moderner Produzent. 2 Jahre hat der mit ihnen rumgewerkelt und dann hatten sie das Interesse verloren und er wusste eine Zeit lang gar nicht, bin ich noch drin oder bin ich schon draußen? Und insgesamt habe ich mal durchgezählt, sind fast 10 Produzenten am Werk bei diesem Album. Songs, die also immer wieder verändert wurden, die wieder neu aufgenommen wurden, die am Schluss wieder von Steve Lillywhite in Form gebracht wurden. Und dann halfen auch noch Ryan Tedder und Paul Epworth, Ryan Tedder von One Republic, also ein Pop-Produzent, der von vielen gefragt ist, der auch mit Taylor Swift und mit Beyoncé gearbeitet hat, aber für ganz, ganz straighten Mainstream-Pop steht. Und Paul Epworth ist auch Produzent von Adele gewesen und vielen anderen. So, die wurden geholt, weil man wollte Erfolg, sollten das Gewusel oder das Diffuse dann in eine Form bringen und haben deswegen da noch teilgenommen an der Arbeit. Und das Ganze erschien 2014, aber auf eine erstaunliche Art.
Ja, aber gab es massiv Ärger. YouTube war ein Deal eingegangen mit Apple und das hatte zur Folge, dass dieses Werk, also dieses Album, ein paar Wochen lang für die User des iPhones kostenlos nicht nur zugänglich war, sondern aufgespielt worden war. Und das hat für viel Ärger und für viel Spott auch gesorgt. Und ich glaube, es hat auch ganz schön am Image gekratzt. Und ich glaube, YouTube hat sogar nachher gesagt, oh, das glaube ich war keine gute Idee, oder?
Ja, aber sie haben immer noch das eigentlich verteidigt, weil sie finden, dass Apple eben von den großen Giganten ein positiver Gigant ist, die positive Dinge machen für die Menschheit. Okay, aber sie haben auch Folgendes gemacht. Sie haben es ganz spontan veröffentlicht. Also niemand wusste, dass das Album kommt. Und auf einmal hatten es irgendwie 500 Millionen User auf ihren iPhones drauf. Und das war nur Folgendes. Ein Fehler von Apple. Apple hatte die Funktion drin und eingestellt, dass es automatisch in den Speicher, in den Musikspeicher der User gespielt wurde. Sie hätten es ja auch einfach anbieten können und dann hätte jeder entscheiden können, will ich das Album oder will ich es nicht. So kam es automatisch, kam es über Nacht in den Speicher von wirklich 700 Millionen Menschen, die irgendwo in der ganzen Welt auf einmal eine Musik hörten, die sie gar nicht wollten oder kannten.
Ich bin von YouTube überfallen worden, genau. Über Nacht.
Und das war das Einzige, da sagte Bono nachher auch, ja, das war auch ein Fehler von Apple, dass sie die Funktion nicht ausgestellt haben, dass sie das automatisch haben draufgeladen lassen. Sie hätten ja die Wahl lassen müssen. Das hätte man machen können. Natürlich bekamen sie auch den Vorwurf von Kollegen, hier, ihr gebt das einfach so weg, als ob Musik nichts wert sei. Das ist aber nur halb wahr, weil U2 haben sich natürlich bezahlen lassen. Die haben
und ziemlich gut, habe ich gelesen.
Die sind nicht zu Apple gegangen und haben gesagt, ja, hier habt ihr unser neues Album, hier verteilt das mal. Nein, sie haben dafür richtig Geld bekommen. Es gibt keine Zahlen, aber man redet von 100 Millionen etwa. Also nicht so verkehrt. Insofern konnten die da nur leicht lächeln drüber, aber das Image war ein bisschen, wurde schon lange drüber geredet und diskutiert. Sie hatten viel zu tun, um davon wegzukommen, denn das Album war ja auch nicht schlecht. Es gab einige richtig gute Songs drauf.
Absolut. Zum Beispiel, wir hatten schon drüber gesprochen, Iris, das heißt, hat sogar einen Untertitel, das heißt Hold Me Close, das ist ein weiterer Song, den Bono in Erinnerung an seine Mutter, die diesen Vornamen getragen hat, geschrieben hat.
The star that gives us light has been gone a while, but it's not an illusion. So much a part of who I am. Something in your eyes took a thousand years to get here. Something in your eyes took a thousand years, a thousand years. Hold me close. Hold me close and don't let me go.
Oder zum Beispiel Song for Someone, ein Lied über seine Frau, ganz, ganz wunderbarer Song. Oder über seine Jugend, Cedarwood Road, das ist eine Straße in Dublin. Also so die Zeiten der Lipton Gang damals, die keine Gang war.
Ach, das war seine Gang, diese surreale Gang, die hat das im ersten Teil ein bisschen erzählt.
Die Spielgang. Und dann ein Song, der auch ganz interessant ist, mit der schwedischen Sängerin Licky Lee. Denn am Schluss kam Danger Mouse wieder ins Spiel. Für die letzten 3 Wochen durfte er noch wieder mitarbeiten und hat dann noch einiges wieder neu aufgenommen und in Form gebracht und kannte die schwedische Sängerin und lud sie einfach ein und Bono war begeistert und die beiden singen den Song zusammen. The Troubles heißt er.
Das Gefühl, dass bei U2 die Sachen immer so lange dauern, weil sie lange auf Tournee sind, aber auch, weil ihnen immer irgendein Projekt dazwischen kommt. Und so war es ja wohl auch nach dieser 360-Grad-Tournee, weil dann gab es nochmal Musik für einen Film über Nelson Mandela.
Ja, The Long Ride to Freedom, ein wunderschöner Film. Dafür haben sie die Musik gemacht, haben sie das Stück geschrieben, Ordinary Love. Ich glaube, eine Woche danach, nach der Veröffentlichung des Films, ist Mandela gestorben. Dann gab es noch eine Trauerperiode, weil Bono war ja auch und die Band sehr, sehr eng befreundet, auch mit Mandela. Und Bono war auch bei der Beerdigung dabei in Südafrika und mit Obama und anderen auch. Also es war wirklich eine Zeit, die auch sehr, sehr bewegend war. Und dieser Song Ordinary Love ist ja außergewöhnlich gut.
Been lost before, wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel.
Ich wollte einmal kurz auf die Bildsprache zurückkommen, die ja bei YouTube immer eine bestimmte Rolle spielt. Schon auf Songs of Innocence ist ein Foto zu sehen. Ich glaube, das ist Larry Mullen von hinten, der mit seinem Sohn, der aber nur halb irgendwie drauf ist, der steht ja. Da beide mit nacktem Oberkörper. Eine komische Bildsymbolik, finde ich. Also nicht unästhetisch oder so, aber irgendwie, man weiß nicht, was das genau ausdrückt. Er beschützt seinen Sohn, der offenbar auch schon erwachsen ist oder halb erwachsen. Und auf Songs of Experience sind zwei Kinder von, also ich glaube, der Sohn von Bono und die Tochter von The Edge zu sehen.
Genau.
Wenn ich das richtig sehe.
Aber es hat auch seine Symbolik eben als Zeichen für Unschuld und Erfahrung. Also was ja mit Aufwachsen zu tun hat. Deswegen die Kinder im Bild. Und Larry Mullen wollte nicht, dass sein Sohn mit dem Gesicht zu sehen ist. Deswegen ist das Gesicht abgeschnitten.
Ach, das ist der Grund.
Das ist der Grund. Und aber auch dieses Beschützen. Die beiden nackten Vater und Sohn zusammen. Und während auf Experience, da sind schon die ein bisschen erwachseneren Kinder. Elijah ist das. Und ich habe den Namen der Tochter vergessen von The Edge. Elijah, der selbst Musiker geworden ist, die Band Inhaler hat und auf Papas Fußstapfen ist.
Aber was mich dann doch irritiert, ist, dass die Tochter von The Edge einen Stahlhelm wiederum trägt. Also wie auf War, der Junge.
Ja.
Das ist in der Tat, muss man auch da nicht alles erklären. Es hat diese Corbijn-Ästhetik, es ist wieder in Schwarz-Weiß, es hat wieder etwas Zeitloses.
Dieses Album dann ist ja praktisch der zweite Teil. Es sind auch einige Songs übernommen worden, die ursprünglich für Innocence aufgenommen worden waren, aber nur wenige. Die sind dann verändert worden, teilweise sind die textlich verändert worden. Dann 2017 ist es erschienen, da war dann schon Trump am Ruder. Und darauf hat Bono auch in einigen Texten dann spontan reagiert, hat Songs verändert. Und davor hatte er eine sehr schwierige Zeit, weil er hatte einen schweren Fahrradunfall, der ihn lange auch ans Bett gefesselt hat. Im Central Park ist er gestürzt, ein ganz, ganz schwerer Fahrradunfall mit schweren Brüchen. Er konnte, es war nicht sicher, ob er jemals wieder Gitarre spielen könnte und hatte auch andere Gesundheitsprobleme, über die nicht geredet wird. Er spricht aber selbst, er hätte 2016 eine Near-Death-Experience gehabt. Was immer das war. Vielleicht das falsche Medikament, die falsche Droge oder irgendwas, es wurde nicht gesagt, es kann man nur vermuten, aber jedenfalls spielt das auch in einige Texte rein, das merkt man deutlich bei diesem Album und das Thema von Experience ist einfach auch Liebe, die weitergegeben wird an die Kinder. Love is bigger than anything that's in its way ist ja auch eine sehr, sehr interessante
Zeile. Ein wunderbarer Song, außerdem ein wunderbarer Song. Ja, jetzt warten wir im Prinzip. Also ich guck mal auf die Uhr, wir warten quasi stündlich auf ein neues Album, oder? Ist es so, Peter?
Ja, aber lass mich noch mal kurz zurück auf manche Sachen gehen, die immer noch auch mit U2 in Verbindung kommen. Ja, zum Beispiel war der Name Bono in den Panama Papers.
Absolut, ja.
Das war ein Riesenskandal. Und dann kam raus, ja, so dick war die Welle dann doch nicht und so groß, weil er hat eine Firma, die in verschiedene Objekte, Immobilien und Projekte investiert. Und die investieren dann manchmal in Sachen, die nicht genau überwacht werden können. Und das war ein Immobilienprojekt in Litauen, wofür dann irgendwie nicht genau die Steuern abgerechnet worden sind und auch Subventionen falsch benutzt worden sind. Und das hat Bono dann überprüfen lassen und hat dann mit den Panama Papers für Transparenz gesorgt und hat sich dann von der Firma gelöst. Aber wie gesagt, das sind so zweischneidige Dinge, die einfach passiert sind. Aber geehrt worden ist er unter anderem Bono vom Papst oder von der Queen. Er hat einen Honorary Knighthood. Als Ire darf er ja natürlich nicht Sir sein, sondern aber er hat einen Ritterschlag bekommen oder er hat den höchsten französischen Orden. Aber man wartet nun auf das, was kommt. Und ich bin nicht sicher, ob da noch Musik kommt, weil das ist ja doch lange her. Es sind 5 Jahre, aber ich kann es mir nicht denken. Ich glaube, die werden schon irgendwas machen.
Ich gucke auf die Uhr und ich rechne stündlich mit Musik. Ich glaube in der Tat, dass die Zyklen sind, werden immer länger, das denke ich schon auch. Aber nun sind die Herren Anfang 60 und wenn man dann in die Geschichte guckt und wer jetzt noch auf Tournee ist und wer immer noch mal alle 2 Jahre ein Album rausbringt, dann hat man da vitale Vorbilder und das könnten die vier irischen Jungs auch.
Sie sind, glaube ich, physisch noch sehr gut dabei. Das kommt noch dazu. Also sie sehen auch nicht so unbedingt aus wie 62. Und dazu kommt, dass sie die Zeit auch gut gefüllt haben mit Wiederveröffentlichungen, mit Remixen, mit Compilations. Also sie haben immer dafür gesorgt, dass ihr Erbe und ihre Musik dann gepflegt wird mit remasterten Versionen und so weiter. Da kümmern sie sich sehr drum, was ja auch sehr ehrenwert ist. Und es ist auch immer gut, seine musikalischen Vorfahren, also dann sein musikalisches Erbe gut zu verwalten. Das haben sie getan.
Aber ich glaube, wir sind uns da vermutlich einig, U2 kann noch lange neue Veröffentlichungen hin oder her, auf einem Live-Niveau, auf einem Level spielen, auf dem es nur ganz wenige so lange schaffen, oder?
In der Tat, ja. Wenn sie gesund bleiben, dann auf jeden Fall. Also Bono muss gesund bleiben, die anderen stehen ja doch mehr oder weniger nur rum. Aber bei den Stones ist es Jagger, bei U2 Bono, der muss seine Stimme behalten, die ja oft mal angekratzt war durch Tourneen. Wir müssen mal diese 2 Jahre Pandemie da rausstreichen, dann sind es auch nicht mehr 5 Jahre, sondern nur noch 3.
Okay, und wenn ein neues Album kommt, können wir uns ja jetzt schon mal verabreden, machen wir eine neue Ausgabe.
Folge 3,
U2. Das war die heutige Ausgabe, der 2. Teil U2 Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Herzlichen Dank, Peter.
Danke, Uke.
Nochmal der Hinweis, es gibt einen ersten Teil. U2, das sind so die Anfänge, die 80er Jahre bis zum Album 1987, The Joshua Tree. Wen das interessiert, ist herzlich eingeladen, sich das anzuhören in der ARD Audiothek. Dieses ist der 2. Teil. Ich bin Uke Bandix aus der NDR Kulturredaktion. Vielen Dank. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you.
Ich kenne den Check nur als the most charming guy.
Ein brutaler Frauenmörder wird im Knast zum Schriftsteller und nach seiner Entlassung ein Star. Rehabilitiert, gefeiert und verehrt. Wie ist das möglich?
Er hat mir immer wieder glaubhaft versichert, es tut ihm leid und das einmalig und er ist froh, dass er wieder draußen ist und er würde das nie wieder aufs Spiel setzen.
1974 hatte der Österreicher Jack Unterweger eine 18-Jährige getötet und kam wegen Mordes ins Gefängnis. Dort beginnt er zu schreiben.
Da liege ich in meiner Zelle, müde, wenige Minuten vor dem Tag werden und schlafunfähig.
Intellektuelle, die Literaturszene und Künstlerinnen sind begeistert und setzen sich für seine Freilassung ein. Anfang der 90er, nach 15 Jahren Haft, ist es soweit. Der Knastpoet kommt frei. Er geht auf Lesereise, tourt durch Talkshows.
Was denkt man sich denn dabei als Täter jetzt, wenn man erwischt wird?
Da muss man jetzt wieder differenzieren. Die Tötungssache war weder geplant und auch nie nachgewiesen als geplante Tat.
Jack Unterweger verführt vor allem Frauen.
Was? Der hat eine umgebracht? Und das hat sich eigentlich sehr, sehr durchgezogen, dass viele Frauen so reagiert haben.
Unterweger gilt als Paradebeispiel erfolgreicher Resozialisierung. Doch die Wahrheit ist, der Mörder ist zwar im Knast zum Schriftsteller geworden, aber ein Mörder geblieben.
Das Perverse war natürlich, dass er mit der Polizei zu spielen begonnen hat. Ne?
Wie gelangte Jack Unterweger ins schützende Rampenlicht? Was sagt der Fall über unsere Gesellschaft aus? Jack, Gier frisst Schönheiten. Ein True-Crime-Podcast vom NDR. Alle 8 Episoden, sofort in der ARD-Audiothek.